ökonomischen Unternehmens, von dem es seit 2000 Jahren heißt, und es war kein Raum in der Herberge. Michael hat diese Rolle übernommen. Die ganze Woche hat er auf diesen Abend hin geprobt. Er hat nur einen einzigen Satz zu sagen, aber der ist wegweisend für die ganze Geschichte. Der Pfarrer gibt noch einmal genaue Regieanweisungen. Auf der Bühne im Altarraum steht eine Tür. An diese Tür klopfen Maria und Josef. Michael hat sie zu öffnen, während das Verlobtenpaar aus Nazareth um ein Quartier fleht. Meine Frau ist hochschwanger. Wir brauchen unbedingt ein Zimmer. Michael, der Wirt, soll barsch und schneidend antworten. Alles besetzt. Für das Jesuskind ist hier kein Platz. Damit soll er die Tür zuknallen. Nur ein einziger Satz. Aber für den Jungen wird er zur Qual. Er kann es einfach nicht begreifen, dass er diesen Satz sagen soll. Ja, dass es diesen Satz überhaupt gibt. Kein Platz für Jesus. Er spricht mit dem Pfarrer darüber. Ich kann es nicht verstehen, denn Jesus hat doch nur Gutes getan. Er hat allen Menschen geholfen und hat niemandem wehgetan. Warum muss ich dann sagen, weg mit ihm, hier ist alles besetzt? Der Pfarrer versucht, die Situation von damals zu erklären. Dennoch, diesen Satz bekommt Michael weder in seinen Kopf noch über die Lippen. Je näher der heilige Abend rückt, desto aufgeregter wird er. Das Krippenspiel beginnt. Schließlich stehen Maria und Josef, ausgezehrt von der langen Reise, am Ende ihrer Kraft vor der Tür seiner Herberge. Sie klopfen und Josef sagt seinen einstudierten Text. Meine Frau ist hochschwanger, wir brauchen unbedingt ein Zimmer. Michael, in der Rolle des garstigen Gastwirts, sagt mit liebevoll einladender Stimme, indem er die Tür weit aufmacht. Aber ja, kommt nur herein. Für euch und das Jesuskind habe ich immer Platz. Ich habe mir immer wieder überlegt, wie der Pfarrer aus dieser Nummer wohl wieder rausgekommen ist. Und wie sie dieses Krippenspiel dann vielleicht doch noch irgendwie zu Ende bekommen haben. Aber diese Geschichte wird natürlich nicht umsonst erzählt, auch von Peter Hane, weil ich denke, dass es schon ein Stück weit symptomatisch ist für das, was wir heute auch erleben. Leider denken auch heute viele Menschen so wie der Wirt damals, aber nicht so wie der Michael, der diesen Wirt spielen sollte. Vor 2000 Jahren gab es keinen Platz für Jesus. Und ich habe mich gefragt, wie wird es bei uns heute aussehen? Wenn wir uns das genau überlegen, das ist eine Geschichte, die etwas später berichtet wird, wo Jesus fliehen muss, weil der König Herodes dem Kind nach dem Leben trachtet. Und wir wissen, dass Josef mit der Maria und dem neugeborenen Kind nach Ägypten geflohen ist. Nun sind es für uns alles wahrscheinlich wohlbekannte Geschichten, aber letztendlich hat diese Familie genau das erlebt, was momentan Tausende, ja Millionen von Menschen erleben auf der ganzen Welt. Wie gesagt, wir hatten heute eine Familie aus Syrien da. Syrien ist zurzeit wohl einer der ungemütlichsten Orte auf dieser Welt. Ich habe in der Recherche für diese Predigt mal nachgeschaut. Es gibt ein Institut in Heidelberg, was die Konflikte immer wieder zählt. Und in diesem Jahr waren es wieder, ich weiß nicht wie viele hundert Konflikte, davon haben sie 45 als extrem gewalttätig eingestuft. Und diese Zahl wächst von Jahr zu Jahr. Und mit dem Frieden in dieser Welt ist nicht wirklich weit her. Und es gibt immer wieder Menschen, die vor dieser Gewalt fliehen, so wie Jesus mit seiner Familie damals geflohen ist. Und die Begebenheit, die wir heute gelesen haben, die hat jetzt mit Flucht in dem Sinne nichts zu tun. Und trotzdem waren diese drei, das heißt in dem Fall noch zwei, und im Bauch der Jesus, die waren unterwegs und suchten eine Bleibe. Und ich möchte jetzt hier keine politischen Fässer öffnen, aber ich finde, wir sollten schon immer mal wieder nachdenken, wie wir eigentlich mit sowas umgehen wollen. Und ob wir die Tür öffnen können oder ob wir sagen, bei uns ist kein Platz. Aber was ist mit Jesus? Uns geht es ja heute weniger um Flüchtlingspolitik, obwohl das sicher auch seine Implikationen hat. Sondern uns geht es darum, was wir mit diesem Jesus machen, der vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist. Inzwischen hat er doch irgendwie seinen Platz gefunden oder er ist auch in der Weltgeschichte angekommen und er ist doch eigentlich, er gehört so zu unserer Kultur. Aber die Frage ist, wo ist Jesus heute? Wo findet Jesus heute Platz? In Johannes 1, Vers 11, da lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es bezieht sich natürlich auf die Zeit von vor 2000 Jahren, als Jesus kam, als Kind und dann später auch als Erwachsener. Und sein Volk, die Juden, für die er eigentlich zunächst gekommen war, wollten von ihm nichts wissen. Aber wie ist es heute? Ist es heute bei uns viel anders? Das Meinungsforschungsinstitut Emnet hat eine Umfrage gemacht zum Thema Weihnachten. Das Wichtigste an Weihnachten. Könnt ihr euch vorstellen, was das Wichtigste ist an Weihnachten für die meisten Deutschen? Nein, die Geschenke sind nicht an erster Stelle. So ganz so schlimm ist noch nicht bei uns. Was ist das Wichtigste? Genau, die Familie. 66% sagen, das Wichtigste an Weihnachten ist Feiern mit der Familie. Und was mich dann erstaunt hat, ich weiß nicht, ob die Leute das aufschreiben durften oder ob sie nur ankreuzen durften, das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber das Zweitwichtigste in dieser Umfrage war, ihr werdet es kaum glauben, mit 43% nicht die Geschenke, sondern der Weihnachtsbaum. Das ist das Wichtigste an Weihnachten. Etwas weiter unten in der Liste, bei 22%, kommen wir zum Gottesdienst. Für 22% der Deutschen gehört das unbedingt zu Weihnachten dazu. Was ich in der Liste nicht gefunden habe, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen unfair von mir, das zu erwarten, das ist das Geburtstagskind. Das Geburtstagskind ist an Weihnachten irgendwie gar nicht wichtig. Da hinten ist der Michael. Ich glaube, du warst mit dabei bei der Umfrage, die ihr vor, keine Ahnung, vielen Jahren gemacht habt als Jugendliche hier auf dem Laubheimer Weihnachtsmarkt. Und die letzte Frage, die sie den Passanten immer gestellt haben, war, haben Sie schon ein Geschenk für das Geburtstagskind? Und die meisten Laubheimer, die haben die Frage gar nicht verstanden. Einer hat, glaube ich, gesagt, ja, für den Karl habe ich auch schon ein Geschenk gekauft. Was ist eigentlich mit diesem Geburtstagskind? Wir sind ja in der seltsamen Lage, dass unser Gottesdienstbesuch immer wächst. Ich weiß auch nicht, wie das sich so in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Aber wir müssen jetzt schon den zweiten Heiligabend-Gottesdienst machen. In den meisten Kirchen ist das leider nicht so. Obwohl an Weihnachten ist es ja auch voll. Aber wenn wir die Statistik betrachten, stellen wir fest, dass der Kirchenbesuch seit 1960 sowohl auf evangelischer wie auf katholischer Seite auf ein Drittel abgesunken ist. Wir stellen fest, dass die Gesellschaft, in der wir leben, eigentlich mit dem Glauben immer weniger zu tun haben möchte. Von den Katholiken gehen noch 14% sonntags in die Kirche. Bei den Protestanten sind es noch 4%. Was ich total interessant fand, war auf die Frage, ob die Deutschen an Gott glauben, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl war, die war relativ hoch, aber ich glaube 67% oder sowas glauben an Gott. Was mich ein bisschen schockiert hat, war, dass die haben die Protestanten befragt und die Katholiken, ob sie an Gott glauben, und da waren die Prozentzahlen nur knapp über 70%. Dann habe ich mir gedacht, was ist eigentlich mit unserem Volk los? Wenn noch nicht mal die Kirchgänger an Gott glauben, wenn noch nicht mal die Kirchgänger der Überzeugung sind, dass es diesen Gott gibt. Der Jesaja, der hat vor 700-800 Jahre vor Christus, hat er gesagt, doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Und manchmal hat man so den Eindruck, da schickt Jesus sein Kind auf diese Welt. Gott tut was, was für uns menschlich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Gott schickt seinen Sohn auf diese Welt. Und die Menschheit sagt, interessiert uns nicht. Und die Menschheit sagt, glauben wir nicht. Es gibt manche Völker auf dieser Welt, die sehr begierig sind, das Evangelium zu hören, wo viele Menschen dem Evangelium Glauben schenken. Aber so in der westlichen Welt, da wird es eigentlich immer weniger. Und trotzdem steht Gott da und sagt, ich will mich damit nicht abfinden. Ich habe meinen Sohn nicht auf diese Welt geschickt, damit alles bleibt, wie es ist. Und man kann ja so kritisch sein, wie man mag, dem christlichen Glauben gegenüber. Aber eins ist auch klar. Weihnachten vor 2000 Jahren hat unsere Welt so sehr verändert, wie eigentlich kein geschichtliches Ereignis auf diesem Planeten. Und das ist meine feste Überzeugung, dass das, was damals geschehen ist, nicht bloß ein geschichtliches Faktum war, wo man nachhinein noch darüber diskutieren kann, ob das nun wirklich so war oder ob es anders war. Man denkt ja mal immer wieder darüber nach, ob die Geschichtsschreibung so auch alles richtig war. Mit dem Mauerfall haben wir jetzt darüber nachgedacht. Und wie war das damals im Dritten Reich? Und dann gibt es verschiedene Theorien. Das sagen die einen, ja, war eigentlich doch ganz anders und so. Und je länger das Ereignis zurückliegt, desto mehr denkt man darüber nach, ob das nun wirklich auch alles so war. Und so kommen viele unserer Zeitgenossen heute und sagen, naja, also das waren wahrscheinlich bloß Geschichten und wahrscheinlich ist dieser Jesus irgendwie gar nicht da gewesen. Wer glaubt schon unserer Botschaft, sagt der Jesaja, und das war lange vor Jesus. Aber eigentlich geht es auch gar nicht um die da draußen. Es geht nicht um unsere Gesellschaft, es geht nicht um die böse Welt, es geht nicht um all die vielen Menschen. Es geht letztendlich eigentlich nur um einen. Und das bist du. Und das bin ich. Ich habe im ersten Gottesdienst das, was der Thomas vorher auch in seinen einleitenden Worten gesagt hat, mir ist das in der Vorbereitung nochmal ganz neu bewusst geworden. Wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott diese Welt liebt, ich weiß nicht, was ihr da so denkt. Ich denke immer so, Gott liebt die Welt. Ja klar, er liebt alle Menschen so. Alle 7 Milliarden. Schwierig genug, aber so Gott schickt seinen Sohn natürlich für die ganze Welt. Er lässt sie für alle sterben, weil es ja so viele sind und weil Gott die vielen liebt. Aber wisst ihr was, wenn ich anschaue, wie Jesus gelebt hat und wie er sich verhalten hat und was uns in den Evangelien berichtet wird, wofür er seine Zeit eingesetzt hat, dann stellen wir fest, dass Jesus sich ganz, ganz selten mit den großen Massen abgegeben hat. Jesus hat schon auch mal vor vielen Leuten gepredigt. Aber die meiste Zeit hat er mit ganz, ganz wenigen Leuten verbracht. Manchmal sogar im Einzelgespräch. Jesus waren immer die Einzelnen wichtig. Und ich weiß nicht, ob du das glauben kannst und annehmen kannst, aber wenn wir davon reden, dass Gott uns liebt, dann meinen wir damit nicht so sehr uns als Kollektiv, sondern wir meinen damit uns persönlich. Und wenn ich an Weihnachten eine Botschaft habe, dann ist es, dass Gott mich und dass Gott dich liebt. Und dass Gott seinen Sohn für dich auf diese Welt geschickt hat. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist dieser erschütternde Vers aus dem ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Aber der nächste Vers ist eigentlich viel schöner. Der heißt, alle die ihn aber aufnahmen. Und ich denke, die meisten von uns wissen, wie er weitergeht. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist die Wahl, vor der wir auch heute stehen. Jesus sagt mal in Offenbarung 3, Vers 20, sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus steht vor unserer Tür, so wie er damals vor der Tür dieses Wirtes stand und er klopft. Damals hat er noch nicht geklopft. Damals war er ja noch im Bauch von seiner Mutter. Aber heute klopft er sozusagen an unsere Tür und sagt, Wolfgang, Fritz, Karl, Emma, keine Ahnung, wie du heißt, wie wär's? Möchtest du mir nicht die Tür aufmachen? Ich stehe vor der Tür und ich klopf. Und das ist was ich an Jesus total schätze. Der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, derjenige, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der steht vor meiner Tür und der macht's nicht wie das Sondereinsatzkommando und rammt die Tür ein, obwohl er das auch könnte. Er verschafft sich nicht gewaltsam Zutritt. Er sagt nicht, du kommst jetzt mit mir, egal ob du willst oder nicht, sondern er steht vor der Tür und klopft und sagt, ich warte darauf, dass du mir Antwort gibst. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was heißt es, ihn aufnehmen? Wir haben im ersten Gottesdienst, da haben wir hier vorne eine ganze Batterie von Kindern gehabt. Und dann ging es eben auch darum, ihr habt die Kinder dann gefragt, habt ihr eigentlich auch ein Geschenk für das Geburtstagskind? Oder was könnte man denn Jesus schenken? Und dann haben die Kinder so Antworten gegeben. Also die erste Antwort war gleich eine richtig gute, deswegen fange ich jetzt nicht mit der ersten Antwort an, sondern mit der zweiten. Ein Kind hat gesagt, man könnte Jesus ja eine Schnullerkette schenken. Fand ich auch nett. Aber so das, was eigentlich ganz, ganz früh kam, war, dass jemand gesagt hat, wir könnten Jesus doch unser Herz schenken. Ein anderes Kind hat gesagt, wir könnten ihm unsere Liebe schenken. Wir könnten auch sagen, wir können ihm unseren Gehorsam schenken. Wir können ihm ein Leben mit ihm schenken. Wir können ihm schenken, dass wir unser Leben nicht ohne ihn leben, sondern mit ihm zusammen. Wir können ihm schenken, dass es uns nicht egal ist, was er sagt, sondern dass wir auf ihn hören. Ein Kind hat gesagt, wir könnten ihm schenken, dass wir mit ihm reden. Jemand hat zu Billy Graham mal gesagt in der Fernsehshow, Pastor Graham, was sagen Sie zu der Behauptung vieler moderner Theologen, Gott sei tot? Und dann hat Billy Graham gesagt, kann nicht sein. Hab gerade noch mit ihm geredet. Wie oft reden wir eigentlich mit Gott? Meine Frau und ich, wir stellen fest, dass unsere Beziehung manchmal so in so Wellen verläuft. Die verläuft nicht manchmal, die verläuft eigentlich immer in Wellen. Und meistens, wenn die Welle irgendwie unten ist, dann stellen wir fest, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir haben nicht genug miteinander geredet. Ich nehme an, die meisten Ehepaare hier können das ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht auch diejenigen, die noch nicht oder nicht mehr Ehepaar sind. Das ist immer ein Problem, wenn man zu wenig redet. Und so ist es mit Gott auch. Unsere Beziehung zu Gott, die wird nicht besser, wenn wir nicht mit ihm reden. Und ich glaube, dass Gott sich richtig freuen würde, wenn wir mit ihm reden würden, auch heute Abend. Wenn Gott einen Platz bekommt in unserem Tagesablauf. Ich bin so an Daniel erinnert worden. In Daniel 6, Vers 11 wird uns berichtet, dass Daniel eine Gewohnheit hatte. Er hat dreimal am Tag gebetet Richtung Jerusalem. Dann wurde so ein Gesetz erlassen, dass man das nicht mehr tun darf. Und dann hat er Daniel gesagt, das ist mir egal. Ich rede trotzdem mit meinem Gott. Weil ihm das wichtig war. Wir müssen das nicht tun, weil es ein Muss ist oder weil es eine fromme Übung ist oder weil wir sonst in die Hölle kommen oder weil, keine Ahnung, dass der Pastor halt so gesagt hat. Sondern wir tun das hoffentlich deswegen, weil wir dankbar sind für das, was Gott für uns getan hat. Und schließlich, ich gebe Gott mein Herz, heißt für mich auch, Gott bekommt einen Platz in meiner Lebensplanung. Ich treffe meine Entscheidungen nicht mehr selber. Manche von uns bekommen jetzt Verlustängste. Manche sagen, ups, also ich möchte nicht fremdbestimmt leben, ich möchte dann schon noch machen, was ich will. Und ich denke mir immer, wenn wir heute zum Beispiel Geld anlegen wollten, dann glaube ich, dass die meisten von uns da sehr vorsichtig wären, oder? Man hat schon viel gehört und man hat viel mitbekommen. Aber wenn wir jetzt einen Berater hätten, von dem wir wüssten, der ist absolut zuverlässig, der lügt uns nicht an. Und vor allem, es ist einer, der alle Märkte auf der ganzen Welt ganz genau kennt und der hat sogar noch einen Vorteil. Der kennt die Zukunft. Also bei einem menschlichen Berater wäre ich spätestens jetzt sehr vorsichtig. Aber ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass ich ja nicht von so einem Anlageberater rede, sondern von Jesus. Er sagt, ich weiß alles. Ich bin allwissend. Ich bin allmächtig. Und der bietet uns an, uns zu beraten. Ich wäre doch dumm, wenn ich dieses Angebot nicht annehmen würde. Ich persönlich habe mich dazu entschlossen, mich diesem Berater anzuvertrauen. Und ich muss sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass mir irgendwas fehlt oder dass ich irgendwie übers Ohr gehauen werde, sondern ich merke einfach, wie Gott gute Entscheidungen trifft und wie es gut für mich ist, diesen Entscheidungen zu folgen. Ich möchte abschließen mit einem Vers oder mit zwei Versen aus den Sprüchen. Wo es heißt, vertraue, Sprüche 3, 5 bis 6, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, also schau auf ihn in allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und das ist so das, was ich darunter verstehe, Jesus mein Herz zu geben, zu sagen, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich möchte dieses Angebot annehmen, was du mir machst. Wir haben vorher in diesem älteren Kirchenlied gesungen, Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Jesus wird Kind, Jesus wird ganz hilflos, kommt auf diese Welt und bietet uns an, dass wir Kinder Gottes werden dürfen. Das ist in der Tat ein Wechsel. Das ist was Besonderes. Und ich wünsche uns alle, dass wir diesen Wechsel für uns persönlich annehmen. Dass wir sagen, ja, das ist was, das hört sich für mich gut an. Das möchte ich tun. Ich möchte Gott Danke sagen dafür, was er für mich getan hat. Und ich möchte dieses Angebot annehmen. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied miteinander singen. Diejenigen, die es kennen, ist auch ein älteres Kirchenlied. Es heißt, ich stehe an deiner Krippe hier. Hat ein bisschen eine traurige Melodie, vielleicht für manchen oder so. Aber ich finde es total schön und vor allem der Text ist sehr schön. Und vielleicht möchtest du auch gar nicht mitsingen, sondern einfach auch zuhören, diesen Text auf dich wirken lassen, weil es so ein bisschen auch eine Antwort gibt auf das, was wir gerade gehört haben. Während dieses Liedes würden wir gerne einen Becher durch die Reihen gehen lassen. Wir machen das normalerweise am Heiligabend nicht so. Aber die meisten von uns sind, denke ich, finanziell relativ gut gestellt. Und wir möchten an diesem Abend auch an die denken, denen es nicht so gut geht. Und wir möchten ein Opfer einsammeln für unsere Missionsarbeit, Liebe in Aktion, für die Arbeit in Kamerun, in Guinea und auf den Philippinen und auch in Italien und in Albanien. Und möchten einfach ein bisschen was von unserem Überfluss abgeben, damit Menschen geholfen wird, denen es nicht so gut geht. Und wer sich daran beteiligen möchte, der darf gerne das tun. Wenn du heute hier Gast bist und ich sehe einige, die ich sonst sonntags nicht sehe, du musst dich nicht gezwungen fühlen, hier was reinzuwerfen. Wenn du es gerne trotzdem tun möchtest, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb, aber es ist auch nicht schlimm, wenn sich nicht alle daran beteiligen. Ich stehe an deiner Krippe hier.